Gestern der Chor, das war allerhand, die haben eine super Uniform gehabt. Die bin ich ihnen direkt neidisch ein bisschen. Ich habe gerade festgestellt, ich bin nächstes Jahr zum ersten Mal in Afrika. Ich war noch nie in Afrika, habe keine Ahnung von dem Land. Ein Kontinent, wo ich noch nie war. Aber ich habe festgestellt, ich bin in Tansania. Das hat mit Wilderness zu tun, das wusste ich gar nicht. Aber der Horst hat mich da aufgeklärt, da ist die Verbindung da. Die Sudermans haben mich da eingeladen, da zu einer, was weiß ich, zu kommen halt und zu reden. Das ist nächstes Jahr im Oktober, glaube ich, ja genau. Meine Tochter, die 14-Jährige, will unbedingt mitfahren, die will auch mal nach Afrika, die werde ich wahrscheinlich mitnehmen. Auf jeden Fall, das Thema ist heute Sendung und schwierige Mission und der Bibeltext dazu ist in Matthäus 10, Vers 16 und folgende. Ich lese die vor. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen. Matthäus Kapitel 10, Vers 16. Jesus Christus spricht und sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe, so seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln. Und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der an euch redet, der in euch redet. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Ein Jünger ist nicht über den Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er werde wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebub genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen. Fürchtet euch nun nicht vor ihnen. Ich möchte zuerst wieder ein paar Erläuterungen zum Bibeltext machen und dann zur Botschaft übergehen. Der erste Punkt in diesem Bibeltext ist, dieses Erdenleben ist gefährlich. Auch und gerade als Christ. Wir lesen im Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Was geschieht, wenn du mehrere Schafe unter mehrere Wölfe schickst? Da hast du ernsthafte Probleme, vor allem für die Schafe. Das ist, was er hier klar sagt. Es wird so sein. Und die Christen der ersten Gemeinde haben das mit voller Wucht erlebt. Sie werden verhört, gegeißelt und soweit wir wissen von der Bibel und von der Tradition, ist mit Ausnahme eines Jüngers, sind sie alle des Märtyrertods gestorben. Die Überlieferung berichtet, Matthäus wurde in Äthiopien durch das Schwert getötet, Markus wurde von Pferden durch die Straßen von Alexandria in Ägypten zu Tode geschleift, Lukas wurde in Griechenland erhängt, Petrus wurde in Rom mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Jakobus, das war der Halbbruder Jesu, wurde in Jerusalem erschlagen. Jakobus, der Bruder von Johannes, wurde von Herodes Agrippa in Jerusalem enthauptet. Bartholomäus wurde in Kleinasien erschlagen. Andreas wurde in Griechenland an einem X-förmigen Kreuz gekreuzigt. Darum haben wir das Andreaskreuz. Thomas wurde in Indien erstochen. Judas, nicht der Iskariot, wurde mit Pfeilen getötet. Matthias wurde gesteinigt und enthauptet. Barnabas wurde gesteinigt. Und Paulus wurde unter Kaiser Nero in Rom enthauptet, um 64 nach Christus. Das ist die Geschichte der ersten Christen. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, ich schicke euch wie Schafe unter Wölfe. Ihr werdet ernsthafte Probleme haben um meines Namens willen. Übrigens, ich glaube, niemand nimmt den Märtyrertod auf sich wegen bloßer Geschichten. Es ist einer der Gottesbeweise und einer der Beweise, dass Jesus Christus tatsächlich auferstanden ist. Denn wenn er nicht auferstanden wäre, wäre der Märtyrertod all dieser Jünger und die Apostelgeschichte als Ganzes nicht erklärbar. Darum ein Zeugnis für die historische Tatsache der Auferstehung sind die Apostel, die um Christi willen den Märtyrertod erlitten. Es ist ja oft so, dass im Leid und in der Sterbestunde wird offenbar, was wirklich zählt. Und als Paulus den Märtyrertod vor Augen über sein Leben nachdenkt, schreibt er einen Brief an die Christen in Philippi: Alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe. Das ist ein Mann am Ende seines Lebens, der die Prioritäten richtig erkennt. Das ist das eine, wir werden Probleme haben. Das zweite aus diesem Bibeltext ist, wir sollten nicht naiv sein. Und wir müssen nicht unnötig Gefahren in Kauf nehmen. Wir lesen im Vers 16, seid klug wie die Schlangen. Das heißt, wir sollten nicht naiv oder dumm handeln. Das ist nicht christlich. Im Vers 17 steht, hütet euch vor den Menschen, die sowas tun. Das heißt, wir müssen nicht in das offene Messer laufen. Das ist auch nicht christlich. Im Vers 23 steht, wenn sie euch an einem Ort verfolgen, dann flieht in einen anderen. Es ist nicht unbiblisch, einen Ort zu verlassen, an dem man verfolgt wird. Kann natürlich sein, dass Gott dir auch die Kraft und die Liebe gibt, zu bleiben. Aber manchmal wird das missverstanden. Schmerz, Leid und Verfolgung ist keine christliche Tugend. Ein Christ, der mehr leidet als du, ist deshalb nicht geistlicher. Und wenn wir als Christen jemanden sehen, der leidet, bewundern wir nicht seine Geistlichkeit im Ausharren des Leids, sondern wir versuchen, sein Leid zu mindern. Das ist christlich. Der barmherzige Samariter ist ein klares Beispiel, das Jesus erzählt. Wenn du jemand leiden siehst, dann hilfst du ihm. Das ist kein Kismet-Glaube, wo wir sagen, ja, es wird wohl einen Grund haben, warum es denn so schlecht geht, dann soll er da bleiben. Ich war letztes Jahr in der Mongolei, wo ich in mehreren Gefängnissen gepredigt habe. Und es ist interessant, der Busfahrer und der LKW-Fahrer, die wir dabei hatten, die gingen mit uns nie ins Gefängnis, das waren Buddhisten. Die wären nie ins Gefängnis gegangen, denn es ist ein schlechtes Omen. Das hat einen Grund, warum die im Gefängnis sind. Da brauchen wir nicht hineingehen. Christen denken nicht so, sondern Christen gehen hinein und versuchen, denen zu helfen und Hoffnung zu geben. Das dritte noch aus diesem Bibeltext ist, wir müssen keine Angst haben vor Verfolgung und Leid. Im Vers 19 sagt Jesus, seid nicht besorgt. Und im Vers 26 sagt er, fürchtet euch nun nicht. Gott tröstet und trägt und befähigt uns im Leid. Er sagt im Vers 19, seid nicht besorgt, was ihr reden sollt. Euer Vater wird in und durch euch reden, ihr braucht keine Angst haben. Dieser Vers übrigens gilt für Christen im Leid. Den dürfen wir nicht missverstehen und nicht missbrauchen in unserer Wohlstandsgesellschaft. Ist auch ähnlich, das Buch der Offenbarung ist eins meiner Lieblingsbücher. Unterrichte ich immer in unserer Frühlingsbibelschule. Aber das Buch der Offenbarung ist ja in erster Linie geschrieben für Christen im Leid. Und beim Studium des Buches der Offenbarung geht es nicht darum, dass wir in einem Liegestuhl liegen, den Weißwein in der rechten Hand, die Bibel in der linken, und dann sagen wir, oha, da kommen schaurige Zeiten auf uns zu. Es geht nicht darum zu spekulieren, wer dabei ist und wer nicht. Denn das Buch der Offenbarung ist für Christen geschrieben, die im Leid sind. Die Christen im ersten Jahrhundert, die waren mitten in der Verfolgung. Die wurden als brennende Fackeln durch die Arena gejagt und um ihres Glaubens willen wurden sie zum Schauspiel der Römer den Löwen vorgeworfen. Die fragten sich nicht, ja, werden wir da dabei sein, es sind ja schaurige Zeiten. Die waren mittendrinnen. Die wussten, was der Geist des Antichristus ist. Das heißt, Gott tröstet im Leid. Und das ist eine gute Sache zu wissen. Nun, die eigentliche Botschaft dieses Textes für dich und mich heute. Generell tun wir uns schwer, so einen Bibeltext zu verstehen. Ich tue mich schwer, sowas zu verstehen, denn ich kenne Anfechtung so gut wie gar nicht. Ja, Leute mögen mich nicht leiden, da gibt's ein paar. Die mögen zwar mich leiden, aber den Christus können sie nicht leiden, der in mir ist. Sie verspotten vielleicht, aber das ist ja alles kein Leid. Das ist ja völlig okay, das passiert ja auch, wenn du nicht Christ bist. Die Frage ist oft, warum geschieht das in Europa nicht, so wie wir es hier lesen? Einerseits bin ich ja froh und dankbar, dass wir einen Frieden haben, einen äußerlichen Frieden. Ich bete ja nicht für Verfolgung. Aber andererseits wünschte ich mir oft diese Geradlinigkeit und diese Hingegebenheit, die ich von anderen Christen sehe oder auch hier lese. Mike Iaconelli ist vor ein paar Jahren gestorben, hat in seinem Buch geschrieben Dangerous Wonder. Da schrieb er, einer der kritischsten Bereiche im heutigen Christentum ist die Abgestumpftheit der Christen. Wir haben das Staunen verlernt. Die gute Botschaft ist nicht mehr die gute Botschaft, sondern eine okay Botschaft. Christsein ist nicht mehr lebensverändernd, sondern höchstens eine Lebensverbesserung. Jesus verändert Menschen nicht mehr in feurige, radikale Christen, sondern höchstens in nette Menschen. Was ist passiert mit einer radikalen Christenheit? Eine Art Menschen, die die Welt auf den Kopf gestellt haben. Was ist passiert mit den Christen, die für die Wahrheit standen, egal was es sie kostete? Und dann schreibt er, ich bin bereit für ein Evangelium, das mein Herz vereinnahmt und mich aufwühlt. Ich will als gefährlich gelten in einer langweiligen und abgestumpften Religion. Ich möchte einen Glauben, der als gefährlich eingestuft wird in einer monotonen und berechenbaren Gesellschaft. Warum fällt es uns hier in Deutschland, Österreich so schwer, Christus klar zu bekennen? Ich glaube, es gibt viele Gründe, aber ich glaube, der Hauptgrund ist, wir sind heute extrem bedacht auf Sicherheit und Bewahrung. Wir wollen immer nur bewahrt bleiben. Übrigens, Bewahrung, Sicherheit ist inzwischen die Tugend Nummer 1 geworden. Vor 50 Jahren war die höchste Tugend Gerechtigkeit. Unsere Väter, Gerechtigkeit. Die letzten 30 Jahren war die höchste Tugend Toleranz. Du musst tolerant sein. Das ist auch schon überholt, weil wir wissen, dass es nicht funktioniert. Heute ist die höchste Tugend Sicherheit. Interessant, Frauen sind beim Einkaufen besser. Ich meine nicht, dass sie mehr kaufen, das auch, aber die wissen die Preise besser. Die kaufen günstiger ein als Männer. Aber wenn die Frauen für ihre Kinder einkaufen, vor allem wo es um Sicherheit geht, kaufen sie das Teuerste, ob Sinn macht oder nicht. Ganz interessant. Wenn etwas sicher ist, dann wird es gekauft. Denn das brauchen wir. Ob es sinnvoll ist oder nicht, ist irrelevant. Wofür beten wir? Ist interessant, wenn man Gebete zuhört. Hör mal deinem eigenen Gebet zu. Wir beten um Bewahrung. Bewahre uns beim Autofahren. Bewahre unsere Kinder. Bewahre sie am Schulweg. Bewahre uns beim Skifahren, beim was immer. Das ist ja nicht unbedingt falsch, aber wann hast du zum letzten Mal gebetet, dass Gott dich gebrauchen möge, egal was es dich kostet? Warum beten wir nicht, dass wir gefährlich werden, auch wenn wir dabei Schaden leiden? Das ist kein Aufruf zur Unvernunft. Es ist ein Aufruf, die Prioritäten richtig zu stellen, so wie Jesus sie uns gegeben hat. Dieses übertriebene Sicherheitsdenken, das wir heute haben in unserer Gesellschaft, hat eine lauwarme Theologie entwickelt. Ich habe schon mal den Spruch gehört, ich hoffe, ich habe ihn selber nie gesagt, weiß gar nicht genau, kann gut sein. Der sicherste Ort dieser Welt ist im Willen Gottes zu sein. Das klingt extrem nett und ist extrem unbiblisch. Das nennt man auch Lügen mit der Bibel. Denn wenn du immer nur bewahrt bist, wenn du nie benachteiligt oder belacht wirst, weil du zu Jesus gehörst, dann bewegst du dich wahrscheinlich nicht im Willen Gottes. Waren die Jünger im Willen Gottes? Ich nehme an. Blieben sie deshalb bewahrt? Keineswegs. Im 11. Kapitel vom Hebräerbrief haben wir die Helden des Glaubens aufgezählt, 18 mit Namen und viele andere. Und zuerst lesen wir, wie diese Glaubenshelden Königreiche bezwangen, und dann lesen wir, wie dieselben Glaubenhelden mit denselben Glauben gefoltert, gegeißelt, gesteinigt wurden, wie sie starben durch das Schwert, wie sie umherirrten in Wüsten und Höhlen, geplagt, bedrängt und mangelleidend. Und alles, wofür wir bitten, ist: Herr, bitte bewahre uns. Irgendetwas ist schiefgelaufen, Freunde. Hab gerade gestern mit jemandem geredet, der in der Türkei ist als Missionar, vor 2-3 Jahren, der Pfarrer Nekate, glaube ich, war sein Name, mit 100 Messerstichen erstochen wurde. Seine Frau angeblich hat bei einem Fernsehinterview dann gesagt: Gott vergibt diesen Männern, die ihn erstochen haben, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ein Journalist schrieb: In diesem einen Satz hat sie mehr gesagt, als 1000 Missionare in 1000 Jahren sagen können. Und die Frau ist, glaube ich, immer noch in der Türkei. Es gibt ein falsches Denken unter Christen, und das geht so: Gott ist gut, Gott liebt mich und Gott ist allmächtig. Und darum ist er verantwortlich, dass ich immer glücklich bin. Und das ist die falsche Schlussfolgerung. Es stimmt, Gott ist gut, es stimmt, Gott liebt mich und es stimmt, Gott ist allmächtig. Aber sein höchstes Ziel ist nicht unser Glück, sondern das höchste Ziel, das Gott für uns hat, ist, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Und manchmal gebraucht Gott dazu auch Leid und Anfechtung. Natürlich kann Gott bewahren, das tut er auch oft genug. Es ist auch nicht falsch, um Bewahrung zu beten. Aber die Prioritäten müssen wir neu überdenken. Christosimus hat gesagt: Der Glaube ist inmitten von Gefahr sicher, aber durch Sicherheit wird er gefährdet. Der Glaube ist inmitten von Gefahr sicher, durch Sicherheit wird der Glaube gefährdet. Ich habe vor Jahren das Gebet eines Soldaten gelesen. Er war an der Front in Frankreich im Zweiten Weltkrieg. Und er schrieb einen Brief an seine Frau für seinen 10-jährigen Sohn. Und hat ein Gebet geschrieben, dass der Sohn für ihn beten sollte, an der Front im Krieg ist. Und er schrieb: Das erste Gebet, das mein Sohn lernt, für mich zu sprechen, soll nicht sein: Herr, beschütze meinen Vati, sondern: Gott, mach Vati mutig, und wenn er durch schwere Zeiten durchgehen muss, gib ihm die Kraft, sie durchzustehen. Mein Sohn, nicht Leben oder Tod ist das Wichtigste im Leben, sondern Recht und Unrecht. Ein toter Vater ist immer noch ein Vater. Aber ein Vater, der sich selbst vor Gott entehrt, ist etwas zu Schlimmes, um in Worte ausdrücken zu können. Ich nehme an, du möchtest auch um Bewahrung und Sicherheit beten für Vati, und Mutti möchte das wahrscheinlich auch. Nun, bete es zum Schluss, immer zum Schluss. Denn Bewahrung ist bei weitem nicht so wichtig, als das zu tun, was recht ist vor Gott. Dieses Gebet hat mich vor Jahren sehr beeindruckt und ich habe es meiner Frau gegeben, dass meine Kinder das auch für mich beten. Liebe Bekannte, die Jill Briscoe war mal in Kambodscha, da hat sie bei einer Frauenrunde gesprochen und die Frauen haben viel mitgemacht. Und sie betete dann: Herr, schenk doch, dass diese Frauen wieder freier werden können. Nimm ihnen doch diese schwere Last. Sie haben ein so schweres Leben. Und danach betete eine Frau, eine einheimische Frau dort, die es sehr schwer hatte, und sie betete: Ja, Herr, wir haben wirklich ein schweres Leben. Und ich bitte dich, stärke unseren Rücken. Seht ihr den Unterschied? Die eine betet, dass die Last weggeht, der andere, dass der Rücken gestärkt wird. Im Alten Testament ist auch faszinierend, als die Israeliten vor etwa 3.500 Jahren in das gelobte Land einzogen, da sagte Gott zu Josua, Josua 1, Vers 3, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, ich habe ihn euch gegeben. Das heißt, Gott sagte zu Josua: Josua, ihr müsst nur hineingehen, ich habe ihn euch gegeben. Das ist schlechte Grammatik übrigens. Richtig wäre, ich werde es euch geben, wenn ihr da geht. Aber Gott sagt, nein, ich habe sie euch gegeben. Ihr braucht nur noch reingehen. Das heißt, das Land gehörte schon so gut wie ihnen. Ihr habt den Sieg bereits in der Tasche. Aber wisst ihr, was interessant ist? Die Israeliten hatten trotzdem Angst. Denn indem sie ihren Fuß auf das Land setzten, mussten sie auch Kriege führen. Und in diesen Kriegen sind viele Israeliten verwundet und getötet worden. Ja, der Sieg gehörte ihnen, der war ihnen sicher. Aber im Kampf sind viele gefallen. Im Neuen Testament haben wir ein ähnliches Versprechen, Matthäus 16, Vers 18. Da sagt Jesus: Die Mächte der Hölle werden die Gläubigen nicht überwinden. Mit anderen Worten, Christen, ihr meine Kinder, sagt Jesus, ihr seid auf der Siegerseite. Ihr habt den Sieg in der Tasche. Aber das Leben als Christen ist ein Kampf. Und einige von uns werden in diesen Kampf fallen und viele werden verwundet werden. Martin Luther hat einen schönen Unterschied gemacht zwischen Securitas und Certitudo. Sicherheit und Gewissheit. Und Martin Luther sagte, als Christen sind wir nicht immer sicher, aber wir haben eine Gewissheit. Wir haben keine Securitas. Aber wir haben Certitudo, eine Gewissheit, dass wir für immer in Christus geborgen sind. Und das ist die Wahrheit des Lebens. Es gibt ein T-Shirt, ich habe eins zu Hause, da steht vorne groß oben: God always keeps you safe. Bei Gott bist du immer sicher. Und ich habe hinten drauf geschrieben: Maybe, vielleicht. Denn es ist eine Lüge zu sagen, dass du bei Gott immer sicher bist und bewahrt. Es ist einfach falsch. Eine meiner Lieblingsgeschichten, ich verrate sie euch, ist im 1. Samuel Kapitel 14. Im 1. Samuel 14, das ist die Geschichte von Jonathan, der Sohn von Saul, und seinem Waffenträger. Und da lesen wir, ich lese nur ein paar Verse vor, im 1. Samuel 14, Vers 1. Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu dem Waffenträger sagte: komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten der Philister, die dort drüben ist. Seinen Vater aber sagte er nichts. Da waren die Philister, die haben dauernd Spaß gemacht mit den Israeliten, denn die Israeliten hatten keine Waffen mehr, die durften keine Schmiede haben. Und so gab es nur noch zwei Schwerter, der Saul hatte eins und der Jonathan. Und so haben die Philister immer Spaß gehabt mit den Israeliten, die haben sie rumgejagt und die haben sich in Höhlen versteckt und so weiter. Und der Jonathan sagte eines Tages, mir reicht's, es ist mir jetzt zu blöd, jetzt gehen wir darüber und wir wehren uns jetzt. Und mir gefällt das so, er sagt zu seinem Freund, dem Waffenträger, im Vers 6, Jonathan sprach zu dem Waffenträger, der seine Waffen trug, komm, lass uns hinübergehen zu den Posten dieser Unbeschnittenen, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu helfen. Und sein Waffenträger antwortete ihm, du alles, was du vorhast, geh nur hin, sieh, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Er ist ein Freund. Mir gefällt es so, weil der Jonathan sagte, weißt du was, mein Freund, geh mal rüber, wir wehren uns jetzt. Vielleicht gewinnen wir sogar, aber weißt du was, vielleicht gehen wir beide drauf. Alles okay. Und ein wahrer Freund war der Waffenträger, der sagt, Saul, ich bin dabei. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht gehen wir drauf. Und ich glaube, das ist die Haltung, die wir als Christen haben sollten. Wenn Gott uns zu etwas beruft, dann sollten wir gehen. Unabhängig davon, ob wir einen Sieg haben oder dabei draufgehen. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war ich in einem Gefängnis in Deutschland. Ich bekam einen Brief von jemand und da war er schon 20 Jahre im Gefängnis. Keine Ahnung, wer das war. Aber ich sollte ihn besuchen. Ich habe mir gedacht, ich bin gerade nach Norddeutschland gefahren am Weg. Ich habe mir gedacht, bleibe ich stehen. Ich traf den Häftling dort, war schon 20 Jahre, Totschlag. Raubmord war es eigentlich. Und er hat sich im Gefängnis aber bekehrt dann, ganz geistlich gesprochen und so weiter. Er hatte noch 2 Jahre zum Sitzen. Und da hat er gesagt, er weiß nicht, was er tun soll. Und ich habe gedacht, ja, ich bin ja Christ, nicht? Und ich gesagt, komm halt zu uns und dann bleibst halt bei uns mal, kein Problem. Und war ganz nett mit ihm. Und dann bin ich weitergefahren und habe mir gedacht, ich bin so ein Volltrottel. Der vergewaltigt meine Frau, der bringt alle meine 3 Kinder um und so weiter. Und ich habe dann einen Freund angerufen, der so mit Häftlingen arbeitet, und gesagt, ja, garantieren kann ich es nicht, aber mach's halt mal, nicht? Aber das sind so Dinge, wo man denkt, ja Herr, man weiß in dem Moment, man soll es tun. Oder es ist oft ein Risiko, auch in kleinen Dingen, vielleicht ist es ein Risiko, wenn du offen über Jesus redest in deiner Firma oder in deinem Fußballclub oder wo immer du bist. Es kann schon sein, dass sich ein paar dann Idiot nennen oder Extremer oder Sektierer oder was. Aber sollen wir es nicht eingehen? Der Bernhard Rebsch, der war öfter hier, habe ich schon gehört. Der ist vor ein paar Monaten gestorben, nach Hause gegangen zum Herrn. Das war ein lieber Freund von mir, der Bernhard. Hatte einen schweren Unfall, dann auch ein Bein verloren. Ich habe ihm dann noch Skifahren beigebracht mit einem Bein. Der war ziemlich gut sogar. Aber seine Tochter ist eine liebe Freundin von mir, die Tine Rebsch. Die war vor ein paar Jahren in Pakistan. Und hat dort, sie ist Ärztin, in einem kleinen Spital gearbeitet. Und das war genau das Gebiet, wo das Erdbeben war vor ein paar Jahren, das Extreme. Könnt ihr euch vielleicht erinnern? Und ich war da gerade in der Klostermühle. Und die Mutter, die Anna Rebsch, die ich sehr bewundere, wie sie lebt mit dem Herrn, hat gesagt, ja, ich habe mit ihr telefoniert. Und es ist ziemlich ernst dort. Häuser sind viele zusammengestürzt. Und dann hat sie aber zu ihrer Tochter gesagt, wenn du unbedingt willst, komm ruhig nach Hause. Aber wenn du glaubst, du sollst bleiben, dann ermutige ich dich, bleib bei denen, sie brauchen dich. Das gefällt mir. Es kann sein, dass es schief geht, aber es war recht. Einer Umfrage in Amerika zufolge, die war vor einigen Jahren, da haben sie einmal Menschen über 70 Jahre im Alter gefragt, was sie anders machen würden, wenn sie noch einmal leben könnten. Nicht nur Christen, all einfach Menschen auf der Straße, alle möglichen Leute. Und die Antworten sind faszinierend. Das waren nur 70-Jährige plus. Das heißt, wenn man über 70 ist, man weiß, allzu weit ist das Ende meines Lebens nicht mehr weg. 10 Jahre, 20 Jahre, viel weiter nicht mehr. Was würde ich anders machen? Die dritte Priorität war, sie würden in Projekte und Dinge investieren, die auch nach ihrem Ableben in dieser Welt noch Einfluss haben, anstatt nur auf das Hier und Jetzt sich zu konzentrieren. Das war das dritte. Das zweite, was sie sagten, ist, wenn ich noch einmal leben könnte, anstatt nur durch das Leben zu rasen und zu arbeiten und zu tun, würde ich öfter einmal stehen bleiben, innehalten und mich neu orientieren und wenn notwendig meinen Kurs wechseln. Darum übrigens sind solche Freizeiten so wesentlich. Es sind oft Momente, wo man sich neu orientiert und sagt, ich sollte eine andere Richtung einschlagen. Das würden sie tun. Aber die erste Priorität, sagten sie, wenn ich noch einmal leben würde, ich würde viel mehr Risiko eingehen. Das ist interessant. Und als Schluss möchte ich noch eine Geschichte erzählen. Major Thomas, der Gründer der Fackelträger, in seiner letzten Predigt, die er gehalten hat, an der internationalen Mitarbeiterkonferenz, da war er bereits 91 Jahre alt, schloss er seine Predigt mit dieser Geschichte. Ein Schiff war im offenen Meer, als ein furchtbarer Sturm aufkam. Und nachdem die Mannschaft eine Zeit lang versucht hat, den Sturm zu trotzen, erkannten sie, es ist aussichtslos, wir werden aus diesem Sturm nicht mehr rauskommen. Und sie alarmierten die Seerettung. Und das Rettungsteam hörte den Notruf und das Rettungsteam machte sich augenblicklich bereit, das gefährdete Schiff zu retten. Es war nachts, es war total dunkel und ein gewaltiger Sturm. Und ein junges Mitglied aus diesem Rettungsteam, noch ein Teenager, schaute auf die finstere Nacht, auf die gewaltigen Wellen, auf das tobende Meer und er bekam Angst und er lief zum Kapitän des Rettungsschiffes und er nahm ihn bei der Hand und sagte, wir können da nicht hinausfahren in diese Nacht. Wir werden nie mehr zurückkommen. Und der alte Kapitän nahm die Hand des Jungen und schaute ihm in die Augen und sagte, mein Junge, da draußen im Meer sind Menschen, die verloren sind. Sie kämpfen um ihr Leben und sie warten verzweifelt auf Hilfe. Mein Sohn, wir müssen hinausfahren und wir müssen nicht zurückkommen. Und seht ihr, das gilt auch für uns. Wenn Gott uns ruft, dann müssen wir hinausgehen und wir müssen nicht zurückkommen. Das ist nicht der Punkt. Unser Bürgerrecht ist nicht hier, unsere Heimat ist ganz woanders. Die ist nämlich bei Gott und in seiner Gegenwart im Himmel auf ewig. Und das ist unsere Heimat. Und wir dürfen das nicht vergessen, in einer Gesellschaft, die nur auf Sicherheit bedacht ist. Ich bete noch, lieber Vater, ich möchte dir danken für dein gutes Wort. Herr, du hast gesagt, du schickst uns wie Schafe mitten unter Wölfe. Herr, in unseren Landen spüren wir relativ wenig davon. Alles, was wir spüren, ist manchmal Anfeindung, oder dass man lächerlich gemacht wird oder als nicht intelligent abgestempelt wird. Viel mehr geschieht uns nicht, Herr. Aber Herr, einige von uns berufst du auch ganz klar hinauszugehen in eine andere Umgebung. In eine Umgebung, wo Menschen auf dein Wort warten, die es brauchen, weil sie einen Hunger haben nach dem lebendigen Gott. Ich bete gerade für diese Menschen, Herr, dass sie sich gewiss sind, dass sie in Anfechtung und im Leid den Trost erfahren und ermutigt werden und dass wir keine Angst haben brauchen und uns nicht sorgen müssen. Danke, Herr, dass du uns durchträgst und uns befähigst, an dem Ort zu dienen, wo du uns hingestellt hast. Und Herr, wenn du uns berufst, dann bete ich, dass wir treu und sorglos gehen, weil du uns auch befähigst. Danke, Herr, für dein gutes Wort. Danke für den Heiligen Geist. Danke für deine Gegenwart in uns und dass wir nie alleine sind. Danke auch, dass unser Bürgerrecht im Himmel aufgeschrieben ist, dass wir eine ewige Heimat haben und nicht nur auf ein paar Jahren eine beschränkte. So bete ich ganz einfach, dass wir treu sind an dem Ort, wo du uns hinstellst. In Jesu Namen. Amen.